Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema kollegiale Organisation. Wie geht das? Ich spreche mit Verena Hein und Ralf Markowiak von der Arineo GmbH über das Organisationsmodell der Arineo GmbH. Es basiert auf vier Dimensionen der verteilten Führungsarbeit. Zunächst widmen wir uns der Frage, was kollegiale Organisation überhaupt bedeutet und warum sich die Arineo diesem Thema gewidmet hat. Meine beiden Gäste erklären, wie sie das Modell partizipativ mit den Mitarbeitenden entwickelt haben und welche Vorteile es für die Zusammenarbeit, die Kundenbindung sowie die Mitarbeiterzufriedenheit bietet. Sie erklären auch, wie sie neue Mitarbeitende in die kollegiale Organisation einbinden und wie sie mit Herausforderungen wie Selbstorganisation, Kommunikation und Verantwortung umgehen. Sie stellen dar, wie stark im Entwicklungsprozess die Unterstützung durch externe Beratung war und was das Organisationsmodell für die Innovationsfähigkeit sowie vor allem die Flexibilität der Arineo bringt. Die Episode bietet einen spannenden Einblick in eine alternative Form der Organisationsgestaltung, die auf Stärkenorientierung, Flexibilität und Vertrauen beruht. Ich wünsche dir also nun viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode des Podcasts Business Akupunktur mit dem Titel Kollegiale Organisation. Wie geht das? Ich freue mich auf dieses Thema und meine beiden Gäste Verena Hein und Ralf Markowiak. Beide kommen von der Arineo GmbH und vielleicht kommt den Stammhörenden dieses Unternehmen bekannt vor. Ich hatte im letzten Jahr schon zweimal Vertreter der Arineo hier im Podcast. Im Juni 2023 habe ich mit Dr. Gerhard Heinzeling über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen und im August hatte ich Dr. Marco Weinrich zum Thema Employee-Owned Company, ein Organisationsmodell für die Zukunft, zu Gast. Und an das Thema EOC wollen wir heute anknüpfen. Mit Marco Weinrich habe ich primär über rechtliche und strategische Fragen gesprochen. Heute wollen wir mehr über die organisatorischen und menschlichen Dinge sprechen und konkrete Vorteile benennen. Hallo Verena, hallo Ralf, herzlich willkommen und vielen Dank für eure Zeit und die Bereitschaft, über die kollegiale Organisation zu sprechen und zu berichten. Mögt ihr euch beide kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ja, mein Name ist Verena Hein. Ich arbeite bei der Arineo und bin da für die Personalentwicklung zuständig und bin seit gut einem Jahr dabei, komme aus der Nähe von Braunschweig, habe mal Psychologie studiert, das ist so mein Hintergrund. Ja, vielleicht reicht das schon zu Beginn.
Danke. Ja, also mit den Rest werden wir noch erfahren, wenn du ein bisschen was berichten kannst.
Ja, hallo Dirk, freut mich auch hier zu sein. Ralf Markowiak. Ich bin seit circa 20 Jahren in der IT-Branche unterwegs, habe da unterschiedliche Dinge gemacht und seit 2019 bei Arineo. Da hatte ich die Gelegenheit, tatsächlich mit einer großen Anzahl von Kolleginnen unser eigenes Organisationsmodell, das Arineo-Modell der kollegialen Organisation zu entwickeln. Das ist so der Teil, den ich auch bis heute im Innenverhältnis der Arineo weiterverfolge. Nach außen hin zu Kunden unterstütze ich Kunden bei Digitalisierungsstrategie, Entwicklung, IT-Strategieentwicklung, letztendlich die Ausrichtung, wie man heute mit Digitalisierung und dem digitalen Wandel umgeht. Und ich freue mich, hier zu sein und bin ganz neugierig, was du an Fragen mitgebracht hast.
Ja, jawohl, ja, ich bin auch neugierig auf meine Fragen und auf eure Antworten dann vor allen Dingen und auf eure Berichte. Schon mal ein kleiner Spoiler auch für die, die jetzt hier dann auf diese Folge auch freuen. Was mir bei der Arineo besonders gefällt, was ich so eben auch gelesen habe und mitbekommen habe, ist, dass ihr eben euer Modell entwickelt habt. Und das ist das, was mir besonders gefällt. Die meisten der Zuhörenden werden mich als, ich sag mal, Methodentrainer kennen, dass ich Methoden Unternehmen oder Menschen näher bringe. Ich bin aber selber immer sehr begeistert, dann, wenn Unternehmen eben nicht irgendeine Methode einführen, sondern ihr Bild und ihr Modell selbst entwickeln. Natürlich macht Sinn, sich auf Methoden zu beziehen und aus Methoden Dinge zu übernehmen. Also insofern freut es mich heute, quasi die Areneo-Ausprägung von irgendetwas hier mit euch zu besprechen. Und irgendetwas, das werden wir ja noch klären. Meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur gehört hast?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so innerlich geschmunzelt und dachte so, ja, irgendwie ein winziger kleiner Nadelstich mit einer großen Wirkung. So, und warum kam ich darauf? Ich hatte tatsächlich mal das Bedürfnis, aus gesundheitlichen Gründen eine Akupunktur in Anspruch zu nehmen und dachte erst, Mensch, ob das wirklich hilft? Und dann merkte ich, die kleinen Stiche, die helfen tatsächlich, nämlich im Sinne der Verbesserung oder hier würde ich mir versprechen, im Sinne von neuen Impulsen und Gedanken, die uns allen so auf dem Weg begleiten können.
Ja, und ich hab bei dem Titel direkt an meine Arbeit tatsächlich gedacht, weil ich finde, die Personalentwicklung, also Entwicklung für unsere Mitarbeitenden anzubieten, dabei zu unterstützen, das sind ja auch immer nur so kleine Impulse, die wir setzen, um in der Hoffnung, dass die Menschen sich dann entwickeln können und was Neues in, vielleicht an sich entdecken und in ihrer Arbeit was Neues entdecken und sich da weiterentwickeln. Von daher habe ich da irgendwie gleich so einen Zusammenhang auch eben zu dem gesehen, was ich auch so täglich tue.
Sehr schön. Ja, das klingt doch sehr interessant und sehr vielversprechend auch für die Aufnahme hier, für unsere Episode, für unser Gespräch. Dann lasst uns mal einsteigen. Wir haben den Titel ja kollegiale Organisation. Ihr nennt das immer K.O. Da habe ich manchmal gedacht, ja, K.O., ja, okay. Also ich habe es jetzt gelernt, aber wer weiß, vielleicht müssen wir auch noch immer oder müsst ihr immer auch darauf achten. Was ist eine kollegiale Organisation und wie unterscheidet sich die von einer traditionellen? Also gibt es Unterschiede? Ich denke mal, aber wie sieht's da aus? Unterschied, was ist auch eine kollegiale Organisation?
Ich sag mal so, die meisten Unternehmen sind ja sehr, sehr klassisch organisiert. Also wir haben so eine Aufbauorganisation, eher so pyramidenartig. Wir haben so eine Kaskade von Führungskräften, ja, kann man jetzt sehen, vom Teamleiter bis hoch zur Geschäftsführung oder umgekehrt, wie man das gerne wahrnehmen möchte. Und ja, das bringt halt Vor- und Nachteile mit sich. Das haben wir so in den letzten, ja, ich würde schon sagen, 20 Jahren mit verschiedenen Kolleginnen gelernt. Ja, man hat auf einmal so Engpässe. Man hat eine Führungskraft, da liegt ziemlich viel auf dem Tisch. Ich kann mich an solche Sachen erinnern aus der Vergangenheit. Ich kam mal aus dem Urlaub, 800 Mails. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, und dann noch ein Riesenstapel Papier auf dem Schreibtisch, was ich denn alles noch bearbeiten soll. Also das wäre für mich so klassisch so eine Organisation. Die ist gut organisiert an sich, man hat klare Verantwortlichkeiten. Es hat allerdings auch, wie soll ich sagen, Herausforderungen, die wir anders wahrnehmen wollen. So, und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, brauchen wir das überhaupt mit den Chefs? Brauchen wir überhaupt Führungsarbeit in der Art? Und wie können wir das neu gestalten? Und so haben wir für uns ein Modell entwickelt, wo wir, ja, um es jetzt nicht zu ausschweifend zu machen, im Wesentlichen gesagt haben, wir zerteilen die Führungsarbeit in 4 Dimensionen. Das heißt, wir haben 4 koordinative Rollen geschaffen für Themen der Führungsarbeit, die sonst eine Einzelperson in anderen Unternehmen innehaben kann. Das Ganze gestalten wir auch so, dass die Zusammenarbeit eher projektartig ist. Das heißt, es entsteht ein Bedarf an einer Stelle. Wir prüfen, wer hat die passenden Fähigkeiten und Stärken, um an dieser Stelle unterstützen zu können. Und damit gibt es dann auch die Gelegenheit, sich da im Sinne von Selbstwirksamkeit einzubringen. Das ist auch mehr oder minder selbstorganisiert. Das heißt, es gibt es gibt zwar einen Handlungsrahmen, aber es ist schon so, dass Teams ihre Herausforderungen eigenständig gestalten. Und da sehen wir halt auch einen wesentlichen Unterschied zu klassischen Strukturen. Das kennt man sicherlich auch. Jemand ist in Abteilung 1 und möchte mitarbeiten in einem Thema, was Abteilung 2 zugeordnet ist. Und da kommen sofort die typischen Fragen. Muss ich jetzt die Kostenstelle wechseln? Kriege ich einen neuen Chef? Ja, was heißt das für mich als Mitarbeitender? Oder im schlimmsten Fall gibt es auch konkurrierende Ziele von 2 Abteilungsleitern, ja, was dann eigentlich den Einsatz nicht möglich macht. Und genau das wollen wir bei uns nicht. Wir wollen schnell und flexibel handeln, gute Entscheidungen treffen und deswegen ist es da eher eine projektartige Zusammenarbeit. Aber vielleicht kannst du, Verena, noch ein bisschen zu den Rollen ausführen. Das wäre, glaube ich, noch eine schöne Ergänzung.
Genau, also einer unserer wichtigsten Pfeiler ist, dass die Führungsarbeit eben nicht von einem Chef, einer Person da irgendwie zentriert wird, wodurch ja auch ein ziemlich großer Machtanteil irgendwie besteht. Und ich kenne viele Freunde, die in Konzernen zum Beispiel arbeiten, wo alles über diese eine Person läuft. Also der Chef, die Chefin entscheidet, und wenn die mal einen schlechten Tag hat und die Nase nicht gefällt, dann hast du eben verloren. Und wir haben die Führungsarbeit eben ganz klar aufgeteilt, und zwar stärkenorientiert. Das heißt, bei uns können sich Menschen überlegen, Mensch, ich habe Lust, Führungsarbeit zu leisten. Und können dann überlegen, ja, was kann ich denn eigentlich gut? Also bin ich jemand, der gut mit Zahlen umgehen kann? Bin ich jemand, der gut organisieren kann? Bin ich jemand, der Spaß daran hat, neue Leute an Bord zu holen und Lust hat, ein Team aufzubauen und zu schauen, wer noch fehlt in unserem Team? Bin ich jemand, der entwickeln möchte? Und nach diesen unterschiedlichen Aufgaben, die so eine klassische Führungskraft eben hat, haben wir Rollen entwickelt. Und die werden in dem Sinne auch selbstbestimmt erstmal gewählt. Das heißt, wir sind in Gruppen organisiert, in Teams organisiert, und dann kann das Team entscheiden, wer diese Rolle ausfüllt. Also ich könnte für mich überlegen, Mensch, ich glaube, ich kann das und ich habe Lust dazu, und dann probiere ich mich da einfach aus. Und ich finde einen ganz spannenden Aspekt dabei, und den finde ich einen ganz wichtigen Aspekt dabei finde ich, dass man diese Rolle eben auch wieder abgeben kann. Das heißt, wenn ich merke, ich habe das jetzt 2 Jahre lang gemacht. Also zum Beispiel haben wir die Rolle der Vertragspartnerin. Da bin ich diejenige, die alles Vertragliche regelt mit den Mitarbeitenden und auch für die Entwicklung zuständig ist. Wenn ich merke, boah, ich bin jetzt gerade hier in so einem wichtigen Projekt und das will ich jetzt die nächsten 2 Jahre voll fokussiert machen, dann könnte ich diese Rolle auch erstmal wieder abgeben, ohne eben einen Gesichtsverlust zu erleiden. Und das ist das, was ich auch in anderen Unternehmen viel erlebt habe. Ich war früher psychologische Unternehmensberaterin. Das heißt, ich habe viele verschiedene Unternehmen schon von innen gesehen, und da ist dieser Gesichtsverlust immer ein ganz großes Thema gewesen. Also wenn dann so jemand kommt und sagt, ja, du bist deinen Job jetzt los, weil du kannst ihn nicht mehr, dann sind die einfach durchs Raster gefallen und dann waren die weg. Und das, finde ich, ist eins der ganz, ganz, ganz tollen Aspekte dieser verteilten Führungsarbeit und auch dieser Möglichkeit, einfach zu sagen, ich konzentriere mich jetzt wieder auf andere Dinge, ich gebe die Rolle wieder ab.
Ja. Ralf, du hast eben von 4 Dimensionen gesprochen. Könnt ihr die noch mal ein bisschen erläutern? Also wirklich auch präzise benennen. Ich glaube, Verena, du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt, aber dass wir die noch mal sozusagen auflisten.
Ja klar, können wir gerne machen. Also zum einen muss man noch mal unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite, wir nennen das eher Fachrollen. Das heißt also Rollen, die man benötigt, um unser Dienstleistungsgeschäft in der IT-Branche zu erbringen. Also das darf man sich vorstellen. Jemand ist vom Typ Entwicklerin, vom Typ Projektleiterin, vom Typ Business Consultant. Diese Rollen gibt es natürlich bei uns auch. Die decken allerdings die Fachdimension ab. Wenn ich jetzt in die Führungsdimension gucke, also Führungsarbeit, dann haben wir schon vor vielen Jahren erkannt, und auch ich an mir selber, ich war auch ehemalige Führungskraft in unterschiedlichen Rollen, also wir sind so aus so 16 Aufgabenfelder so im Prinzip gekommen. Und da kam sofort auch der Gedanke auf, Mensch, kann ich die überhaupt alle? Schaffe ich das? Ne? Also bin ich da überhaupt gut drin? Und in der Eigenbewertung hat man gemerkt, so gut ist man da nicht drin, zumindest mal nicht in allen 16. Und deswegen haben wir dann überlegt, wie lösen wir das? Und wir haben aus den 16 4 große Cluster gemacht. Wir haben gesagt, zum einen ist es so, wir haben eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten, also als Beispiel eine Gruppe von Entwicklerinnen, das nennen wir Basisgruppe. Und innerhalb dieser Gruppe muss man sich jetzt organisieren. Und zwar in der ersten Dimension, wir nennen das Auslastungskontrolling. Das klingt jetzt so ein bisschen nüchtern. Damit gemeint ist aber letztendlich die Personaleinsatzplanung, aber auch die Sicherheit, dass Kolleginnen nicht zu viel machen, also Überlastkontrolle. Und dieses Cluster haben wir einer Koordinationsrolle zugewiesen. Das ist für uns die Auslastungskontroller, Basisgruppenkoordination. Die zweite Sache ist, wenn man so drüber nachdenkt, das kennt man auch aus klassischen Strukturen, man muss in der klassischen Welt formuliert in Teams oder in Abteilungen bestimmtes Wissen vorhalten. So ähnlich ist das hier auch. In unseren Basisgruppen gilt es, Wissen aufzubauen, Personal weiterzuentwickeln in Summe oder auch neues Personal einzustellen, so dass wir Fähigkeiten halt für unsere Dienstleistungserbringung vorhalten. Das kann halt zum Beispiel sein bei Projektmanagerinnen, dass man sich mit Projektmanagement ausbildet, weiter ausbildet. So, und dieses Thema haben wir in den Teamentwicklungskoordinatoren verankert. die stehen eben dafür, dass das vorangebracht wird und stattfindet und gute Entscheidungen getroffen werden. Und am Ende ist es auch so, das kennen die einen oder anderen noch, es gibt immer in der klassischen Welt diese Montagsmeetings, ne, man trifft sich und überlegt, wie sieht die Welt aus für diese Woche. Sowas Ähnliches tun diese Gruppen auch und das wird organisiert von der Organisationskoordinatorin. Die ist aber tatsächlich jetzt nicht nur für die Terminplanung verantwortlich, da geht es auch um die Fragestellung, wie gelangen Informationen aus einer Gruppe zu anderen Gruppen oder umgedreht von Gruppen in diese Gruppe hinein. So, das ist dann im Prinzip die Analogie, ich gehe aufs Abteilungsleiter-Meeting, ne, oder ein Steuerungsmeeting, sowas Ähnliches gibt es bei uns auch, das heißt nur anders. Das heißt, diese Menschen sind zum Beispiel von der Gruppe benannt, an übergeordneten Steuerungs- und Koordinationskreisen teilzunehmen, um eben Kommunikation und Wissens- und Informationsfluss sicherzustellen. Damit haben wir die drei Dimensionen, die man letztendlich, wenn man mal ehrlich ist, ja die meiste Zeit im Alltag braucht, um seine Arbeit zu organisieren. Tatsächlich ist es so, es gibt noch eine vierte Dimension, die hatte Verena schon angesprochen, das ist die der Vertragspartnerin. Die ist ein bisschen speziell. Also ich versuche es mal so in einfachen Worten. Also in meiner Sprache ist das immer so, jeder von uns hat einen Deal mit dem Unternehmen. Das ist das, was man normalerweise so Arbeitsvertrag nennen würde. Da steht drin, was mache ich im Wesentlichen, wie viel Zeit bringe ich ein und was bekomme ich dafür. So, jetzt muss irgendjemand sich um diese Dimension, nennen wir sie mal im weiteren Sinne, das Arbeitsrecht kümmern. Wir brauchen auch jemanden, der im 1:1 mit einem Menschen in den Austausch geht. Im Positiven, ja, also gutes Feedback, Mensch, habe ich toll erlebt, aber vielleicht auch mal in Richtung Sanktionen denkt. Ja, das war nicht okay. Ja, oder es war nicht im gewünschten Verhaltensbereich. Vielleicht solltest du früher aufstehen, damit du pünktlicher zu den Meetings kommst. Ja. So, und diesen Teil der tatsächlichen, also andere würden sagen, der tatsächlichen Führungsarbeit, nämlich der disziplinarischen Führung, haben wir in dieser Rolle verankert. Die Vertragspartnerinnen werden im Gegenzug zu den anderen drei nicht von den Gruppen eigenständig gewählt. Es ist so, dass man ein Interesse bekunden kann, dass man diese Rolle übernehmen möchte. Man durchläuft dann allerdings so einen Reflexionsprozess, wo man sich selber nochmal hinterfragt und kennenlernt, ist man dem Ganzen denn auch gut gewachsen. Warum der Aufwand? Ja, am Ende sagte ich schon, wir sind hier im Arbeitsrecht, wir sind eigentlich auch im Direktionsrecht. Das heißt, die Vertragspartnerinnen sind legitimiert durch tatsächlich, auch wir haben noch Geschäftsführer, diesen Teil abzudecken. So, und damit bekomme ich dann halt diese vier Cluster zusammen. Das eine ist halt Auslastung, das andere ist halt Teamentwicklung, das andere ist Organisation, da sind wir bei Gruppen. Und dass die Gruppen die Menschen auch eigenständig bestimmen können, die das, diese Aufgaben wahrnehmen. Und der vierte Teil ist halt, ich sag mal, die Führungsarbeit im engeren Sinne, also das, was man eher im Direktions- und Vertragsrecht verorten würde. Genau, und da ist Verena ganz engagiert, das noch weiter auszubauen.
Sehr schön. Mein erster Eindruck jetzt ist, hinter dem Begriff kollegiale Organisation steckt sehr viel mehr und auch vielleicht was anderes, als was ich mir im ersten Schritt vorstellen würde. Also wir kennen das vielleicht auch, ja, Mensch, wir sind sehr kollegial zueinander, das heißt, man ist sehr nett zueinander, aber das, was ihr bis jetzt so berichtet habt und was ich verstanden habe, da steckt ja schon eine Menge Wissen drin und auch eine Menge Umsetzungsplanung und natürlich auch Umsetzungserfahrung für euch. Als ich es zum ersten Mal so gehört habe, auch was ihr so berichtet habt, es geht ja auch viel um Selbstorganisation. Und ich erlebe häufig Missverständnisse, dass manche Menschen denken, Selbstorganisation heißt, jeder kann machen, was er will, wir haben keine Prozesse. Was sind so eure Erfahrungen zu diesem Stichwort und zu dem Verständnis? Und dann auch, ist das so? Heißt Selbstorganisation, keine Prozesse haben?
Also, ich würde mal sagen, bei uns, unsere Mitarbeitenden brauchen und haben eigentlich alle ein sehr hohes Maß an Selbstorganisation. Das heißt, die Selbstorganisation ist schon ein sehr wichtiger Aspekt unserer kollegialen Organisation, weil eben bei uns jetzt nicht jemand hinter mir steht und die ganze Zeit mir erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe. Also es ist nicht so, dass jemand mir sagt, mach jetzt das, heute ist Montag, heute machst du das und morgen ist Dienstag, dann machst du das. Das heißt, ich brauche schon ein gewisses Maß, mich selbst zu organisieren und zu gucken, was ist meine Aufgabe hier, was ist gerade wichtig, ich muss schauen, was priorisiere ich, ich spreche mich ab mit anderen Teammitgliedern und so weiter. Und dennoch haben wir natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen. Also wir sprechen gerne oder ich spreche selber persönlich gerne von Leitplanken. Also wir versuchen Rahmenbedingungen und Leitplanken zu erarbeiten und da sind wir auch gerade ganz aktiv dabei, weil wir natürlich sehr stark gewachsen sind. Und je mehr wir jetzt werden, umso wichtiger werden auch diese Leitplanken und auch die Kommunikation dieser Leitplanken. Und wir haben auch Prozesse, aber wir versuchen natürlich, diese Prozesse so gering wie möglich zu halten. Und es gibt bei uns jetzt keine Prozesse, um einfach einen Prozess zu haben, sondern wir bemerken, okay, hier läuft vielleicht irgendwas nicht ganz konfliktfrei. Da brauchen wir vielleicht nochmal eine klare, transparente Kommunikation, wie wir uns diesen Prozess vorstellen. So wenig Prozesse wie möglich, aber so viele wie nötig. Das ist so ein bisschen unser Motto oder damit wir eben diese Balance halten können.
Was ich schön fand, was du eben sagtest, ist, wir haben nicht Prozesse der Prozesse wegen. Ja, und das bedingt natürlich auch ein gewisses Menschenbild. Ja, oder ihr braucht natürlich Menschen, die das können. Denn auch das ist etwas, was ich immer versuche rüberzubringen in meinen Trainings. Wenn wir über Selbstorganisation sprechen, dann ist das nicht sozusagen ein Privileg. Also es ist auch ein Privileg, aber es ist eine Eigenschaft, die ein Mensch haben muss oder die ein Team haben muss. Ja, ich darf mich nicht auf die Selbstorganisation berufen als Team, um zu sagen, ich mache, was ich will. Also mir ist der Rest egal. Nein, also der Rest ist nicht egal. Und man muss sich auch dieses Privilegs, denke ich, auch bewusst sein, dass man das auch entsprechend ausführen kann. Denn das hat Marco gesagt, das sagt ihr beiden natürlich auch, ihr müsst euren Job machen. Also kein Kunde kauft bei euch, nur weil ihr selbst organisiert oder kollegial seid. Ihr habt ein Business, ihr habt es ja vorhin auch gesagt, Direktionsrecht. Also es gibt natürlich auch ein paar rechtliche Dinge, die ihr beachten müsst. Da kann man sich nicht einfach rausdiskutieren unter dem Motto, wir sind kollegial, das gilt für uns nicht. Gut, mir liegt schon seit ganzer Zeit eine Frage auf der Zunge, nämlich das Thema Führungskraft. Ihr habt ja gesagt, man kann auch sozusagen zurücktreten, also man kann sagen, diese Führungsrolle oder diese Führungsarbeit, ich habe meine Erfahrung gemacht, ich brauche das nicht mehr, oder auch zu sagen, ich kann das nicht, andere können das besser, das ist ja alles offen, das kann man ja machen. Viele Führungskräfte früher brauchten ein Statussymbol. Wie geht ihr mit Statussymbolen für Führungskräfte um? Habt ihr überhaupt Statussymbole und wenn ja, welche?
Hey, also direkte Statussymbole haben wir tatsächlich nicht. Also auch wenn das jetzt nur so ein Teil der Antwort bietet, aber man würde jetzt ja auch erwarten, wenn ich so an klassische Unternehmen denke, Führungskraft gleich Bonusprogramm, Beteiligungsprogramme, das größte Auto, der beste Parkplatz. Ne, das sind ja so die typischen Dinge, die ich zumindest mal in meiner Berufsanfangszeit im Konzern kennenlernen konnte. Mhm. Nein, das haben wir alles nicht. Also wir haben erstmal schon mal diese klassischen Instrumente verworfen. Das heißt, es gibt keinen Bonus, es gibt keine Gewinnbeteiligung. Das haben wir so nicht, weil wir das ja letztendlich für uns alles machen. So, das heißt also, ein Teil unseres Statusdenkens ist vermutlich eher darin begründet, dass wir als Team Areneo gemeinsam erfolgreich sind. Und das ist ein anderes Denken als die Frage, ich bin eine besondere Führungskraft, stehe im starken Wettbewerb vielleicht auch mit anderen Führungskräften und bin eigentlich jeden Tag auf der Suche nach Profilierung. Das würde ich bei uns so verneinen. Also unsere Profilierung besteht darin, dass wir in Summe gemeinsam erfolgreich sind. Es ist aber trotzdem so, und da darf man sich jetzt auch nicht ganz von frei sprechen. Also es gibt auch Menschen, die ja trotzdem noch eine stärkere Bestätigung suchen als diese Aussage, wir sind im Team erfolgreich. Das ist durchaus möglich, eben durch unsere stärkenorientierte Einsatzmöglichkeit in Projekten oder in internen Herausforderungen. Das heißt also, wenn ich die Challenge suche, dann werde ich sie finden und ich werde sie auch bekommen können, wenn ich die Voraussetzungen mitbringe. Das heißt also, mein Macht in Anführungsstrichen oder Statusgefühl kann ich auch dadurch befriedigen, dass ich besondere Aufgaben übernehme. Das können besondere Projektsituationen beim Kunden sein, vielleicht auch der Einstieg in neue Technologien. Das kann auch sein, herausfordernde interne Veränderungsprozesse zu begleiten und zu gestalten. Und da würde ich das eher verorten. Also dieses klassische, wer hat den schönsten Parkplatz? Also da haben wir schon ganz lange gesagt, das ist ist auch kein Motivationsfaktor. Ja. Also das hält für eine gewisse Zeit mal stand, da freut man sich und dann wird es Gewohnheit und dann ist es wieder weg. Also so wäre zumindest mal meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Verena, wie du es siehst, du bist ja noch nicht ganz so lange bei Areneo.
Ich habe auch gerade überlegt, aber mir fällt tatsächlich gar kein Statussymbol ein. Also wir haben gar keine Parkplätze. Wir sind total verteilt. Also unsere Standorte sind ja auch deutschlandweit. Wir haben alles von remote, komplett remote im Homeoffice oder auch Menschen, die jeden Tag in ein Büro gehen. Und also da fällt mir wirklich nichts ein, was in der Richtung irgendwie jemanden, ja, also habe ich so auch wirklich noch nicht erlebt bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die die Führungsarbeit leisten, dass das für irgendwen entscheidend ist tatsächlich.
Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, das ist eine Zeit lang schön, auch stolz zu sein, ein tolles Auto zu bekommen oder so, aber wie Ralf ja auch sagte, das nutzt sich irgendwann ab und meine Statussymbole sind mittlerweile auch anders. Also als Solopreneur ist die Frage nach dem Parkplatz nicht wichtig, hier für mich, ja. Und bei mir geht's eben ähnlich. Aber trotzdem fand ich es gut, was du sagtest, Ralf. Es gibt natürlich Menschen, die suchen Herausforderungen und Herausforderung ist ja auch eine Art Status. Symbol, dass man im Prinzip sagt, ich kann mit neuen Herausforderungen umgehen, ich suche sie bewusst oder unbewusst und dass das bei euch dann eben entsprechend das Statussymbol ist und auch der Punkt, Menschen zu haben als Mitarbeitende, die genau das suchen und die genau eben nicht kommen, weil ihr am meisten Geld zahlt oder weil ihr so erfolgreich seid und man deswegen eine tolle Aktienpakete kriegt oder so. Ne? Denn das würde mich jetzt zu meiner nächsten Frage führen. Man braucht die richtigen Menschen dafür. Wie habt ihr die Mitarbeitenden quasi vor oder bei der Umstellung eingebunden und wie bindet ihr neue Mitarbeiter ein? Weil es wäre ja Unsinn, jetzt ein tolles Modell zu entwerfen und dann neue Mitarbeitende zu suchen, die nach dem Firmenwagen fragen. Also insofern, Frage von mir konkret, wie war das in der Umstellungsphase und wie geht ihr damit um bei neuen Mitarbeitenden?
Ich glaube, das können wir ganz gut zweiteilen, Verena. Dann würde ich den historischen Teil machen, wie sind wir hingekommen und vielleicht kannst du dann ergänzen um den, wo stehen wir dann heute und wie machen wir das. Ja, also man muss eine Sache, die hatte vielleicht Marco auch schon in der anderen Folge angesprochen, sich nochmal vor Augen führen. Bei Gründung von Arineo gab es zwei Kernpunkte. Das eine war, wir möchten uns Richtung Employee-Owned-Company entwickeln. Da hatte Marco ja mit dir schon drüber gesprochen. Das andere ist, ich sag's mal salopp, wir wollen keine Chefs. So, da ist jetzt was ganz Komisches passiert. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Unternehmen ist gegründet, das Unternehmen wächst und jetzt schwingt immer oben drüber der Satz, wir wollen keine Chefs. So, dann hat man tatsächlich irgendwann so Effekte, 5 Leute, ich sag mal hinten links, ja, die entwickeln sich in ein bisschen andere Richtung als 5 Leute oben rechts und so geht's halt weiter. Das heißt, wir haben auch so einen Zustand gehabt am Anfang der Arineo, dass die Frage nach Selbstorganisation, keinen Chef haben wollen, völlig unterschiedlich interpretiert wurde. So, auch darin begründet, gut, wir sind natürlich in der IT-Branche, das sind Menschen, die sind sehr schnell und sehr gut darin, neue Sachverhalte zu erfassen, also die haben Bücher gelesen und haben festgestellt, Mensch, da ist ein tolles Buch, da lehne ich mich an. So, und die andere Hälfte hat ein anderes Buch gelesen und hat gedacht, dann lehne ich mich da mal an. So, und das führte irgendwann dazu, dass wir nicht mehr gut miteinander arbeiten konnten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und da haben wir tatsächlich einmal ein Reset gemacht und haben gesagt, wir setzen jetzt ein Projekt auf mit der Zielsetzung, dass wir unsere Verabredungen gemeinsam treffen. Also was sind denn unsere Verabredungen oder um in Verenas Sprache zu bleiben, welche Leitplanken? Dann kam man auf die Idee, dass ich irgendwie dafür sorge, dass dieses Projekt stattfindet. Ich musste als ersten Gag sofort lachen, als ich Projekt gehört habe, weil ich sagte, Mensch, das ist ein evolutionärer Prozess. Ja, also wir können das gerne so anstarten wie ein Projekt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt was implementieren und wir wissen eigentlich auch noch gar nicht, was wir implementieren, weil wir gar nicht wissen, was die Bedürfnisse unserer Kolleginnen sind. So, wenn wir jetzt in die Falle laufen, wir nehmen uns jetzt eine x-beliebige Methodik und rollen die aus, dann weiß ich schon, was passieren wird, dann stehen wir genau da, wo wir heute auch stehen. Also mussten wir es anders machen. So, was heißt anders machen? Ja, wir haben das Projekt benannt, wir haben aber ein völlig anderes Vorgehen gewählt. Wir haben tatsächlich alle zu der damaligen Zeit Mitarbeitende befragt, was sind denn eure Hauptschmerzen im Moment? Was ist das, was euch am ehesten beschäftigt? Was fehlt euch? Wo hättet ihr gern mehr Klarheit? So, und haben wir dann tatsächlich so eine Art Backlog aufgebaut, haben das dann von allen bewerten und priorisieren lassen und sind dann in, ja, nennen wir es mal Sprints, also abgesteckte Zeitfenster, losgelaufen und haben Teilaufgaben in diesen Sprints erledigt, bearbeitet. So. Wie rollt man die jetzt aus? Naja, das haben wir auch nicht gemacht, sondern wir haben dann gesagt, diese Teilergebnisse, diese also Atomisierung von Aufgabenpaketen, kleine Gruppen, die an Teilaspekten gearbeitet haben, die führen wir immer zusammen am Ende so eines Zeitfensters und machen daraus eine Veranstaltung und stellen allen Mitarbeitenden in der Areneo vor, was wir gerade entwickelt haben und wo wir stehen. Mit der Zielsetzung, gibt es noch Feedback, was uns davon abhält, es auszuprobieren. Also wir nähern uns jetzt so ein bisschen dem Consent an, ne, so vom Denkmuster. So, und dann haben wir das so weitergemacht und das hatte einen besonderen Effekt. Das hatte nämlich die Möglichkeit, dass die Kolleginnen bei uns aktiv mitwirken konnten. Ja, es waren am Ende knapp über 100, die tatsächlich in unterschiedlichen Zeitumfang, nennen wir es mal, in diesem Projekt mitgewirkt haben. Es waren immer alle, die die Chance hatten, die Entwicklung zu verfolgen und Input zu geben, auch im Sinne von, das gefällt mir noch nicht, das ist noch nicht gut genug, ich habe noch eine bessere Idee, bitte nochmal neu. Ja. Bis hin zu, das ist Verzeihung, Quatsch, das brechen wir ab, wir müssen nochmal von vorne anfangen in diesem Thema. So, wenn du mich jetzt fragst, wie schafft man es, dass Menschen da mitgenommen werden können, ja, indem man sie halt einbezieht. Ne? Deswegen haben wir das halt partizipativ gemacht. Und auch diese Rolle dieser Projektsteuerung, die ist ganz weit weg gewesen von dem, was man in klassischen Projekten erlebt. Es war mehr eine Organisieren von Arbeit, ja, über Zeit, so dass wir zum Ergebnis kommen, wie sieht unser Modell aus mit allem, was man dazu braucht. So, und ich glaube, da lag nachher auch der Erfolgsfaktor drin, dass wir eben alle mitnehmen konnten auf dem Weg und dass alle sich auch gehört fühlen konnten. Jetzt ist es aber tatsächlich so, das ist ja dann ganz gut, ja, jetzt sind wir mittlerweile bei 400, die Mitarbeitenden, die Kolleginnen kennen das jetzt, aber wir wollen weiter wachsen. Und wie kriegt man das jetzt transportiert und was heißt das? Und ich glaube, da kann Verena noch ganz gut was zu ergänzen.
Ja, also wir starten damit eigentlich schon im Recruiting-Prozess. Also ich habe gerade zu Beginn habe ich da unterstützt viel und da wird schon deutlich, dass in den Recruiting-Gesprächen, also in den Vorstellungsgesprächen, Bewerbungsgesprächen, ist das Thema kollegiale Organisation immer verankert. Das heißt, wir berichten auch da schon in diesen ersten Gesprächen, was macht uns eigentlich aus, ne? Also EOC ist ein Thema und aber auch die kollegiale Organisation. Und tatsächlich stoßen wir da sehr oft auf positives Feedback. Und wenn man dann, ich habe jetzt einige Kolleginnen, die ich dann sozusagen eingestellt habe, wo ich bei diesen Gesprächen dabei war, wenn ich die dann mal wieder getroffen habe oder wir haben uns darüber ausgetauscht, dann haben die auch häufig gesagt, naja, also ich hatte noch ein anderes Angebot, aber dieses Thema kollegiale Organisation, das hat mich gecatcht, das hat mich interessiert. Und das heißt, alle, die zu uns kommen, haben das irgendwie schon mal gehört und haben in diesem ersten Gespräch schon mal Infos dazu bekommen. Dann haben wir einen, wie ich finde, sehr gut organisierten Onboarding-Prozess. Das heißt, es gibt immer einen Onboarding-Tag, wo alle neuen Kolleginnen und Kollegen in Göttingen, unserem Hauptstandort, erstmal einen Tag gemeinsam verbringen. Auch ganz egal, wo sie später mal arbeiten. Also die kommen alle einmal an diesem ersten Tag zusammen. Und da gibt's dann verschiedene Infos schon und auch eine gewisse Schulungsstruktur. Abends geht man zusammen essen. Das heißt, da ist so ein erstes Ankommen. Und dann gibt es auch eben so eine, ich sag mal so eine klassische, erstmal so eine Schulung, kollegiale Organisation. So, das ist erstmal natürlich erstmal wichtig, um überhaupt Infos klar zu machen, worum geht's uns hier, was gibt's überhaupt für Rollen. Und dann haben wir auch ein Mentorenprogramm, das heißt, jede neue Kollegin, jeder neue Kollege bekommt einen Mentor an, eine Mentorin an ihre oder seine Seite. Und das ist natürlich auch Aufgabe dieses Mentors, sozusagen das, was die dann in dieser Schulung erstmal theoretisch, weil es ist auch erstmal sehr komplex, also auch für mich zu Beginn, es ist erstmal ein komplexes System. Um das wirklich zu verstehen und auch im Arbeitsalltag zu verstehen, da sind dann eben die Mentorinnen gefragt, dass die da eben zur Seite stehen, Fragen beantworten. Und wir haben auch ein gutes Intranet, das ist da auch alles beschrieben. Aber klar, wir wissen, das mit dem Lesen und dem wirklichen Umsetzen und Verstehen, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Und ja, ansonsten haben wir natürlich auch immer Ansprechpartnerinnen. Also man kann jederzeit uns, Ralf und mich, ansprechen, Fragen stellen. Wir versuchen eben auch da, wo wir mitbekommen, dass es da noch Unklarheit gibt, da zu unterstützen. Und deswegen ist es so ein, ich glaube, es ist auch einfach ein Prozess, bis man so diese ganzen Bausteine wirklich verinnerlicht hat.
Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, denn man kann ja niemanden oder man hat wenig Ansprechpartner außerhalb. Also junge Menschen sind mit dem Studium durch, da haben sie irgendetwas gelernt. Sie werden selten etwas über kollegiale Organisationen lernen in ihrem Studium. Dann fragen sie ihren Vater, sie fragen ihre Mutter, sie fragen den Onkel, sie fragen wen auch immer. Und die werden alle erzählen, ja, das sagen die nur so, aber das machen die bestimmt nicht. Das wird so nicht funktionieren. Also ich denke schon, dass so Mentoren und Austausch und Entwicklung, also auch das Verständnis aufbauen, dass das ein wichtiger Punkt ist. So, das kostet alles viel Geld. Könnte man als Eindruck haben, ja. Man muss, also der Onboarding-Prozess nicht, das glaube ich nicht, aber also das sollte überall so sein. Aber das Thema abstimmen, sich austauschen, Menschen ausbilden. Menschen lernen ja etwas, gehen aus einer Rolle wieder raus, dann ist dieses Wissen ja verloren. Also soll es ein bisschen ironisch klingen, also ich will es ein bisschen auf den Punkt bringen. Welche Vorteile habt ihr bei Areneo? Warum macht ihr das?
Ja, warum machen wir das? Na, also am Ende geht es um letztendlich Wettbewerbsfähigkeit. Auf der einen Seite als Unternehmen und auf der anderen Seite, ja, wir sagen so ein bisschen landläufig immer, Leute sollen bleiben wollen. Also das heißt, die Menschen, die zu Areneo kommen, dass sie eben ein Umfeld haben, wo sie gerne arbeiten, wo sie sich selbstwirksam einbringen können, ja, wo sie das Erlebnis auch haben, sie sind halt nicht ein Rädchen in irgendeinem Uhrwerk, sondern sie sind Teil von Team Areneo und tragen ihren Beitrag dazu bei, dass das Ganze funktioniert. So, wenn ich das jetzt so sehe, dann habe ich halt auf der einen Seite Vorteile. Wir sind in einem umkämpften IT-Dienstleistungsmarkt, also das muss man uns nichts vormachen. Dadurch, dass wir sehr beständig sind, wir haben eine Fluktuationsrate zwischen 2 und 5%. Ja, in der IT-Branche sind wir irgendwo bei 20 mittlerweile angekommen, was ja eigentlich heißt, alle 3 Jahre wird das Unternehmen durchgetauscht, wenn man mal durchrechnet. Das haben wir nicht. So, damit habe ich eine gute Bindung beim Kunden. Ich habe ein hohes Vertrauen bei unserem Kunden. Ich habe eine dauerhafte Beziehung, teilweise bis hin schon, ich sag mal so halb familiär. Ja, also Beraterinnen von uns besuchen Kundenmitarbeitende, wenn sie in der Nähe sind und gar nicht wegen Projekt, sondern nee, wenn man sich mal wieder sehen möchte und abends mal ein Bier und eine Pizza isst. Ja. Mhm. So, also diese Dimension haben wir da drin. Das heißt also, wir sind stabiler Richtung Kunde, Qualität ist besser, dauerhafter. So, auf der anderen Seite bieten wir damit auch einen Raum, wo Menschen halt eben gerne unterwegs sind. Heißt aber auch, um vielleicht auch mal auf die vorherige Frage zurückzukommen, das ist auch nicht so, dass es jetzt für jeden passend sein muss. Ja, muss man fairerweise auch sagen. Also ich hatte auch schon Gespräche mit eher so, ich sag mal, gegen Ende 20 seienden Beraterinnen, die sagten, also Ralf, ich verstehe dich, das ist mega spannend, was ihr da macht. Ich sehe die ganzen Vorteile, tolle Entscheidungsmöglichkeiten, ich kann mich einbringen. Alles super, aber mein Thema ist im Moment, ich möchte meine Vita aufpumpen. Da muss stehen Director von irgendwelchen Großunternehmen und ich hätte gern obere 6-stellige Gehälter im Jahr. Das ist mein Ziel für die nächsten 5 Jahre, weil ab dann möchte ich mich vielleicht der Familiengründung hingeben. Die 10 Jahre nutze ich aber noch bis dahin. So, und das haben wir auch. So, das heißt, also wir müssen schauen, dass wir attraktiv sind am Arbeitsmarkt. Es ist aber auch so, dass wir wissen, wir werden auch nicht jeden erreichen können. Aber mit unserem Modell haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Man darf ja nicht vergessen, Areneo ist gerade eben 5 Jahre alt geworden und wir sind auf 400 Kolleginnen angewachsen in der Zeit. Also ich will sagen, das spricht scheinbar dann ja für sich, dass unser Ansatz zu sagen, wir gucken auf den Menschen, wir setzen den Menschen im Mittelpunkt, obwohl wir ein Wirtschaftsunternehmen sind und auch hoch erfolgreich in Kundenprojekten sein wollen, dass diese Kombinatorik ein besonderer Schlüssel ist. Auch wenn es vielleicht nicht alle anspricht, aber das ist auch nicht schlimm. Ja, jeder Jeck ist anders, wie man so schön sagt. Ja, und da stehen wir auch zu.
Und vielleicht ergänzend dazu noch, ich finde es auch spannend, wenn also wie schon angedeutet, wir haben ja für die VertragspartnerInnen, haben wir ja so ein Verfahren, ein Development Center, was wir machen, was Ralf eingangs erklärt hatte. Und da beschäftigen wir uns eben auch nochmal mit diesen Themen, auch ein bisschen in der Tiefe. Und ich hatte da jetzt, ich würde fast sagen, bei der mindestens der Hälfte der Menschen, die ich da in diesem DC hatte, kam das Thema, ja, ich bin hier wegen EOC und KO. Also das ist für mich einer der wichtigsten Argumente gewesen, herzukommen, weil ich habe schon einen Merger erlebt und ich habe schon einen Verkauf erlebt. Also das ist auch diese Kombination aus EOC und kollegialer Organisation. Ne? Also die kommen, weil sie genau das erlebt haben oder weil sie aus einer ganz furchtbaren Führungsstruktur kommen und gesagt haben, ey, da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. Also ich hatte so einen schrecklichen Chef oder ich bin da überhaupt nicht weitergekommen. Da war so viel Politik im Spiel. Ich hatte da keine Chance. Und jetzt habe ich das erlebt oder ich habe das gehört und deswegen bin ich hier. Das heißt, ich glaube, wir bauen uns da was sehr Zukunftsfähiges auf, weil es ist ein Arbeitnehmermarkt. Also die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und jetzt kommen ja auch Generationen sozusagen auf den Arbeitsmarkt, die sagen, ja, schön und gut, ist viele Geld oder Statussymbole, wo wir bei dem Thema wieder waren, das ist für die völlig uninteressant. Die kommen, weil die sagen, ich will mich selbst verwirklichen, ich habe Lust zu arbeiten, ich habe Lust, mich zu engagieren, aber ich will auch nebenher, keine Ahnung, ein Haus bauen, Kinder kriegen und auf meine Gesundheit achten und Freizeit haben. Und da bieten wir, glaube ich, echt einen guten Platz zum Arbeiten, wo genau das möglich ist.
Ja, und mit einer Fluktuationsrate von 2-5% könnte auch mit John Strelecki sehr gut konkurrieren. Ne? Bei dem Big Five for Life, der hat da in seiner Rechenfunktion da im Buch ja auch was von 5% und führt ja auch vor, rechnet ja auch vor, welche wirtschaftlichen Vorteile das bringt. Und das andere, was ich jetzt nochmal ergänzen würde zu dem, was ihr gerade gesagt habt, Mitarbeitende, könnt ihr binden. Es macht Spaß, bei euch zu arbeiten, wunderschön, aber ich denke auch, nicht nur, ich bin sicher, dass die Kunden das auch erleben als Vorteil, weil nicht andauernd der Ansprechpartner wechselt, weil man ganz genau weiß, man kann sich in der Mehrzahl der Fälle, es wird Ausnahmen geben, in der Mehrzahl der Fälle darauf einstellen, dass dieser Kollege, diese Kollegin, ich sag mal, auch noch in 1-2 Jahren da ist. Und wenn die dann irgendwas anderes macht, dann wird es jemand anders geben, der da genauso mit einsteigt im Sinne von Team Arineo.
Genau, das ist letztendlich ja auch der Effekt. Und wenn du das halt bei anderen Beratungshäusern siehst, da hast du ja innerhalb einer Projektlaufzeit von 3 Jahren teilweise 4-mal die Mannschaft gewechselt. Das muss man ja fairerweise mal sagen. Das ist bei uns zwar auch so, genau wie du es vermutet hast, dass der eine oder andere mal auf ein Projekt geht oder es auch wieder verlässt. Ja, das gibt es. Aber das Kernteam ist meistens extrem stabil. Und die Kundenbeziehung, die da entsteht, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, also sind wir schon im familiären Umfeld. Ne? Also kommst du bald mal wieder mich besuchen? Also solche Sprüche fallen da. Und das ist letztendlich ja auch das, wofür stehen wollen. Also es geht ja am Ende um Menschen. Ja, es geht ja um Menschen, es geht um Beziehungen zwischen Menschen und zumindest mal aus meiner Sicht sehe ich überhaupt keinen Unterschied, ob das ein Mensch Kunde ist oder ein Mensch, jemand, der bei Arineo arbeitet. Ja, das sind alles Menschen.
Und keine Ressourcen. Ne? Also das als kleiner Seitenhieb auf Personaler oder auf Menschen, die Menschen als Ressourcen eben betrachten. Sehr gut. Ich habe ja zu Eingang schon gesagt, dass ich schön finde bei euch, was ich eben so mitbekommen habe von außen, dass ihr euer Modell aufgebaut habt. Viele Dinge, die ihr berichtet habt, kann man sich aus anderen Dingen herausziehen. Du hast ja auch gesagt, Ralf, der eine Kollege hat das Buch gelesen, der andere hat das Buch gelesen. Gibt es ein paar bestimmte Tools oder Methoden, die euch wirklich sehr gut geholfen haben, diese kollegiale Organisation umzusetzen?
Ich denke, erstmal geht es um eine Grundhaltung. Also wir sind dem Ganzen erstmal ergebnisoffen, haben wir uns dem genähert und haben gesagt, okay, wir finden raus im Prozess, was wir überhaupt brauchen und was für uns gut ist. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Also erstmal diese Grundhaltung zu haben. Es ist schon so, es gibt ja andere, die haben sich auch gute Gedanken gemacht. Also wenn ich jetzt an Bernd Österreich denke zum Beispiel mit seinen Büchern, da sind echt gute Gedanken drin. So, da muss ich fairerweise sagen, da haben wir auch einen Teil von adaptiert. Ein Teil. Aber wir haben es nicht 1-zu-1 umgesetzt. Nein, haben wir nicht. Es ist auch so, ich habe mal ein bisschen länger mit Christian Rüther das Vergnügen gehabt, über Consent mich auszutauschen. Er hat ja auch so ein schönes Büchlein geschrieben über Consent-Moderation und wie man das alles macht. Das haben wir auch adaptiert. Aber auch nur in Teilen wieder. Also, weil die vollständige Consent-Moderation ist doch echt für unsere alltägliche Arbeit zu umfangreich. Ja, also wir haben es halt ein bisschen eingedampft, aber kommen halt zu ähnlichen Mechanismen. Und so geht das halt weiter. Also dass wir sagen, wir haben aus verschiedenen Sachen Impulse aufgenommen oder auch Erfahrungswerte aus unserer Arbeitszeit, die wir so alle schon hatten, aufgegriffen und eingearbeitet. So, und dann ist am Ende dieser beliebte Webteppich rausgekommen, der halt tatsächlich für uns passt. Aber wenn man in der Analogie bleiben will, der passt doch echt nur auf unser Sofa, ja, auf kein anderes. Genau da passt der Teppich drauf. Ja. So, und das muss man sich halt auch klar machen. Deswegen gehen wir auch tatsächlich sehr offen damit um, weil Kopieren funktioniert nicht. Also da sind wir uns sehr, sehr sicher, das funktioniert nicht. Und wir würden auch jedem, der in eine ähnliche Richtung einschlägt, eher anraten, hört auf euch, hört auf eure Kolleginnen. Ja, wo knirscht es, wo ist Verbesserung möglich und was macht das dann mit den Menschen? Ja? Weil sonst klappt das nicht. Was ganz putzig ist, war irgendwann eine andere Erkenntnis, also die Anekdote, die kann ich mir leider nie verkneifen. Da gab es dann auch das mit dem New Work. Ne? Also, das kann man ja so ganz viel lesen irgendwo. Und da bin ich auch so ein Buch von Carsten Cervulli gekommen, hier New Work Utopia, wo er so ein bisschen beschreibt, so wäre das vielleicht ja kritisch-idealtypisch, ne? Kritisch-idealtypisch. Und dann habe ich das alles so abgehakt. So, ja, haben wir auch. So ging's weiter. Und dann ist uns erst bewusst geworden, wir haben tatsächlich auch Elemente eingebaut, aufgegriffen, die man dem New Work eigentlich zuschreiben würde. Und man könnte es fast überspitzen. Carsten hat es ja letztens selber mal gesagt. Also wir machen auch New Work, ja, ohne dass wir es bewusst machen wollten. Mhm. Und spätestens daran merkt man, man muss aus der Bedarfsorientierung gucken. Also für uns waren Dinge wie, Verena hat es ja schon angedeutet, verteilt halt über mehrere Standorte. Ja, das ist als IT-Dienstleister völlig normal. Ja. Bei uns steht im Arbeitsvertrag, also sinngemäß, du arbeitest da, wo der beste Ort ist, die Arbeit durchzuführen. Das steht da drin, immer schon. Nicht, weil wir New Work machen wollten, sondern weil wir IT-Dienstleister sind. Ja, also es ist je nach Phase meiner Arbeit völlig irrelevant, ob ich mit einem Campervan auf einem Campingplatz stehe, ja, und mein Konzept schreibe. Wenn das der richtige Weg ist, für den Tag zu einem guten Ergebnis zu kommen, dann kann ich das machen. Ja. Es gibt aber genau andere Sachen, da muss ich zum Kunden hin, da muss ich vor Ort zu Kollegen, die kann ich nicht klären, indem ich das mit Homeoffice mache. Also diese Mechanismen, ja. Oder Arbeitszeitkonten, ja, das ist für uns völlig selbstverständlich. Ja. Heißt auch, wir haben ein Arbeitszeitkonto, wir haben sogar ein Lebensarbeitszeitkonto mittlerweile, ja, wo man schon ansparen kann für seinen Austritt aus der Arbeitswelt. Ja. Wir haben auch Mechanismen, so wie plus 40 Stunden, minus 40 Stunden, das ist der Normalbereich. Das heißt, damit habe ich die Flexibilität von einer Woche ansparen immer. Ja, und ich habe aber auch eine Woche ins Minus gehen, wenn es mal irgendwie, Verena sprach über Kinder, ich habe zufällig auch welche. Ja, wenn es da mal richtig heiß hergeht, ja, dann gehe ich halt ins Minus. Ja, das ist zwar New Work teilweise vom Gedanke, aber das haben wir nie so verortet. Und das fand ich halt eigentlich ganz spannend am Ende. Und es unterstreicht auch nur, jeder muss schauen als Unternehmen, was passt zu einem. Alles andere halte ich für nicht gut. Ich habe auch Austausch mit anderen Unternehmen gehabt, wo Unternehmensberater beauftragt worden sind, eine Methode zu implementieren, ein Denkmuster zu implementieren, und das ist alles gnadenlos gescheitert. Ja, weil halt die Menschen nicht beteiligt waren. Es wurde von außen entschieden, das zu tun.
Ja,
das ist
ja
was völlig anderes.
Ja.
Ich weiß nicht, Verena, ich habe jetzt sehr breit das Feld aufgemacht. Aber wie siehst du es?
So wie du sagst. Genauso. Also ich glaube, es ist für uns ist vieles selbstverständlich, wo andere eben lange Diskussionen brauchen, ob man das jetzt einführt oder nicht. Was ich halt mitkriege natürlich hier von Freunden, jetzt sollen sie alle wieder ins Büro kommen. Das ist ja so eine ganz heiße Debatte gerade, wo dann jetzt irgendwie erstmal alle Führungskräfte wieder in die Büros sollen, in der Hoffnung, dass dann die wiederum ihre Mitarbeitenden wieder in die Büros holen. Und ja, ich habe Freunde, der fährt jetzt jeden Tag eine Stunde ins Büro und führt da Teams-Calls durch.
Den ich wollte gerade sagen, ne?
Ja. Sein Team, was im Homeoffice sitzt. Ja. Um dann wieder eine Stunde mit dem Auto zurückzufahren. Und das ist für mich so absurd. Und das würde bei uns einfach niemals passieren. Also es wird das getan, was sinnvoll ist und nicht das, was irgendein Konzernchef jetzt will. Also es ist.
Ihr habt ja auch Prozesse, nicht um Prozesse zu haben, sondern.
Okay. Genau.
Ja, genau. Ja. Ich bin auch mal gespannt, also das wird ja nicht eintreten, aber ich wäre mal gespannt, rein hypothetisch, was ein Arbeitsrichter zu eurer Formulierung sagt, wie er sich das so vorstellt, wenn es darüber mal Diskussionen gäbe, ja, also, weil das ist ja ziemlich auch wieder selbstorganisiert, also die Entscheidung, Ralf, die hast du erläutert, die kann man jedem vernünftig denkenden Menschen erläutern, also es gibt Dinge, die muss man beim Kunden besprechen oder die muss man mit Kollegen gemeinsam in Präsenz besprechen, und es gibt Dinge, die, da braucht man am besten gar keinen zu, um nicht gestört zu werden. Ja, und genau das ja, lebt ihr, das organisiert sich selbst, aber passt vielleicht nicht immer in juristische Beschreibungen.
Ja, doch, also passend tut das schon. Also wir haben auch tatsächlich wie jedes andere Unternehmen so Dinge wie Reiserichtlinien. Ja, wir haben wie jedes andere Unternehmen, allein weil wir als Dienstleister Rechnung schreiben müssen, Zeiterfassung. Ja? Da steht auch drin, wo ich das erfasst habe. Ja, das haben wir da drin. Wir haben auch Urlaubsregelungen, wir haben auch Arbeitszeit- und Arbeitsortregelungen, an was man dabei denken und beachten muss. Ja, auch die Arbeitsorte unterliegen natürlich den typischen Arbeitssicherheitsanforderungen und so weiter. Das haben wir auch natürlich alles, aber das ist am Ende, wenn du mich jetzt fragst, wäre das für mich im Hintergrund. Das ist halt mitgeregelt, steht aber nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht, ich habe den Raum für mich als Berater zu entscheiden, wo kann ich heute am besten meine Arbeit durchführen. Und das Drumherum, was dahinter steckt, das ist einfach geregelt. Da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Weil ich höre sonst auch immer sehr häufig, da muss ich erst die Policy lesen, bevor ich entscheiden kann, ob ich jetzt mit einem Campervan auf einen Campingplatz fahre und da einen Kreativtag mache. Nee, also bei uns würde man es andersrum machen und sagen, ich stelle mir vor, mit dem Camper auf den Parkplatz zu fahren, einen Kreativtag zu machen, weil ich ein Konzept schreiben muss, spricht etwas dagegen.
Ja.
Es geht und, genau andersrum.
Ja. Und es spricht etwas dagegen, wenn ich abends mit dem Camper wieder nach Hause fahre und kein Konzept geschrieben habe, weil ich nicht organisiert war, weil ich mich habe ablenken lassen. Ne? Und das sollte mir nur einmal passieren.
Ja, aber selbst wenn das eintritt, ich meine, das kennen wir ja auch alle. Ne? Also da denkt man, man hat heute den kreativsten Tag der Welt und dann stellt man fest, den hat man nicht. Ne? Also dann habe ich halt flexible Arbeitszeitmodelle, die ich jetzt in Anspruch nehmen kann. Da muss ich jetzt auch fair sein. Das ist auch eins unserer Werte, ne? Fair, gleich und gerecht. Da muss ich den Tag sonst auf Überstunden buchen, ja, oder auf Urlaub. Ne? Also wenn ich nichts Produktives gemacht habe, kann ich jetzt nicht in Anspruch nehmen, das als Arbeitszeit zu buchen. Aber das ist halt für mich dann eher eine Haltungsfrage als eine Frage von rechtlichen Regelungen. Ja? Die hängen da zwar hinter. Aber im Vordergrund geht es um die Haltung.
Du hast einen Punkt eben angesprochen, Ralf, der lag mir schon auf der Zunge oder lag mir auch schon in den Gedanken, nämlich die Bewertung. Du hast davon gesprochen, dass ihr oder dass du mit anderen Unternehmen gesprochen hast, die Berater geholt haben. Und das, was ihr selbst entwickelt habt, meine Einschätzung ist, ihr habt da ja sehr viel Verantwortung übernommen. Und wenn das nämlich in die Hose geht, dann seid ihr diejenigen, die das sozusagen verbockt haben, die das nicht zu Ende gedacht haben. Natürlich werdet ihr euch auch da Unterstützung geholt haben, aber ihr habt die Verantwortung dafür übernommen, das umzusetzen, weil ihr auch gesagt habt, wir machen das so, wie es für uns passt. Und diese Verantwortung, die kann man ja nicht delegieren. Also natürlich kann man sie delegieren, aber dann geht es in die Hose. Man hat dann nämlich den Schuldigen, nämlich den Externen. Und insofern kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen erläutern, wie umfangreich eure wirklich externe Unterstützung war, außer Bücher zu lesen?
Ja, kann ich. Also man kann es auch in einem Satz schon beantworten. Null. Ich kann auch sagen, warum. Also wir haben auf der einen Seite den Effekt gehabt, dass viele von uns ja schon ja sehr lange im Berufsleben sind, viele Impressionen und auch Erfahrungen mitgebracht haben. Das andere ist, wir haben auch, wenn man das nach außen jetzt aussprechen würde, eigenes Personal für solche Fragen aufgebaut. Also wenn man das jetzt mal hart formulieren würde, wären jetzt Verena und ich zum Beispiel. Also wir sind auch unter anderem dafür da, dass wir das tun. Was viel schlimmer war, wir haben keinen gefunden, der das kann. Also ich habe mit ganz vielen Beratern gesprochen, die hohes Interesse hatten. Die sagten aber, du, ich möchte fair sein. Also mein größter Case ist ein Unternehmen mit 20 Leuten. Dann kam der nächste Jahr mit 50. Und dann pendelte sich das irgendwann ein. Die Praxiserfahrung war eher so im Bereich von unter 60, unter 70 Mitarbeitern in einem Unternehmen, wo Berater für so eine Transformation unterstützt haben. Das heißt, also, es gab kein vergleichbares Praxisbeispiel zu der Zeit. Wir haben keins gefunden. So, das ist dann natürlich doof und dann dachte ich irgendwann, Mensch, es muss aber doch auch andere Unternehmen geben, die die gleiche Frage haben. Und dann haben wir den Weg halt anders gestaltet, wir haben uns vernetzt mit anderen Unternehmen, die zwar nicht alle so groß sind, aber auch schon ganz schön, und mit denen im Austausch dann konkrete Sachen besprochen. Also wie geht ihr mit der Situation um? Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht oder umgedreht kam? Wie habt ihr das gelöst? Warum ist das bei euch so? Was ja irgendwie habe ich das noch nie gesehen. Wie seid ihr da hingekommen? So, das will sagen, also wir haben eigentlich den Facilitator gedreht über unterschiedliche Unternehmen. Das ist eigentlich nachher für uns der Trick gewesen, um da nochmal einen ganz anderen, ja, wie soll ich sagen, Impuls zu bekommen, Benchmark zu bekommen, wo stehen wir denn überhaupt? So, das ist jetzt bitte nicht negativ den Beratern da draußen gegenüber gemeint. Es ist eher so, es gibt scheinbar noch zu wenig Pioniere in dem Umfeld. Das ist einfach so.
Und die Frage ist ja immer, du hast ja gesagt, nicht negativ den Beratern gegenüber. Also ihr habt denen ja eine Chance gegeben. Also wenn es jemanden gegeben hätte, der das schon mal für ein Unternehmen mit 200 Leuten gemacht hätte, dann hättet ihr wahrscheinlich gesagt, okay, komm, dann versuchen wir uns da eben zur Unterstützung zu holen. Aber wichtig, glaube ich, ist immer diese Sicht auf, wer ist verantwortlich dafür? Und ich kann diese Verantwortung eben, wenn ich ein Ziel erreichen will, die muss ich mir selber zuschreiben. Ich kann mir Unterstützung holen, also ihr könntet euch Unterstützung holen von Beratern und ihr habt dann den Weg gewählt, euch ja eher in so Richtung Mastermind zu gehen, also sich auszutauschen mit Menschen, die gleiche Herausforderung haben, mit Unternehmen, die gleiche Herausforderung haben und auf dieser Ebene ja vielleicht nicht Expertise einzukaufen, sondern Austausch einzukaufen und Expertise auch auszutauschen, also nicht nur einzukaufen, sondern auch auszutauschen.
Ja, richtig. Und vielleicht eher so, ich sag mal, Praktikerinnen zu Praktikerinnen. Weil erstaunlicherweise ist vieles, was wir uns so überlegt haben, da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Modelle auch für. So ist das nicht. Aber die haben wir nie in den Vordergrund gestellt. Wir haben immer gesagt, wir brauchen für die Praxis eine Lösung, weil wir wissen, wie unsere Praxis aussieht. Und dann kam erst die Herleitung in Modellen. Und in Einzelsituationen haben wir sehr wohl mal mit Beraterinnen uns ausgetauscht und gefragt, wie schätzen Sie das ein? Wie belastbar ist das, was wir da gerade tun? Aber das war dann wirklich ausschnittsbezogen und nicht, nennen wir es mal, gesamttransformationsbezogen.
So, habt ihr mal gemessen, wie viel flexibler und innovationsfähiger ihr geworden seid? Das ist mal so eine richtige Knallerfrage zum Schluss, wollte ich gerade sagen. Also wir nähern uns ja dem Ende dieser Stunde. Also kann man das überhaupt messen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Also die Frage haben wir uns mal gestellt, haben es aber dann verworfen. Also echte Messpunkte schwer zu beschaffen. Das ist so der eine Punkt. Das andere ist vielleicht eher, ich würde eher in das alltägliche Erleben reflektieren. Und für mich ist immer halt das Projekt, der Alltag der Areneo, also Projekte bei Kunden. Und wenn ich mir angucke, mit welcher Eigendynamik und Selbstorganisation die durchgeführt werden und wie wenig in Anführungsstrichen Eskalation in die Breite stattfindet, weil die Lösungen nämlich in dem Projektteam schon längst geschaffen worden sind, ja, die richtigen Entscheidungen schon längst getroffen worden sind, dann würde ich das als Kriterium nehmen und ich würde sagen, da sind wir im Vergleich zu dem, was ich in klassischen Strukturen kenne, also doch ein Stück besser, doch, würde ich sagen, aber ein deutliches Stück besser sogar. Also ich höre nicht so viel mehr, jetzt brauchen wir mehr Augen, mehr Ohren, irgendwas läuft hier schief, sondern ich erlebe eher Teams, die Verantwortung übernehmen und Probleme lösen, und zwar genau da, wo sie entstehen. Was ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen am Ende war. Gute Entscheidungen in Gruppen, in Teams, da, wo Herausforderungen auftauchen. Und nicht eben dieses alte Muster, ich reiche weiter an. So würde ich das vielleicht beschreiben. Aber wenn du mich jetzt nach harten Zahlen fragst, könnte ich jetzt so nicht sagen. Das Einzige, was wir tatsächlich uns mal hochgerechnet haben, ist die Annahme, wie viel mehr Arbeit ist die Kommunikation in so einem System im Vergleich zu einer klassischen Hierarchie. Also in der reinen Hochrechnung liegen wir genauso aufwendig oder genauso wenig aufwendig wie klassische Organisationen. Weil auch ein Vollzeit-Abteilungsleiter will bezahlt werden, ein Vollzeit-Teamleiter will bezahlt werden, ein Vollzeit-Bereichsleiter will bezahlt werden. Und jetzt kann man mal so ganz kurz nochmal überlegen, wie sehen so Bereiche in Unternehmen aus, wie viele Vollzeit-Führungskräfte, also die nur für Führung da sind, haben wir denn da? Und wenn ich das in FTE umrechne und dann wiederum mit uns vergleiche, mit der verteilten prozentualen, mit den prozentualen Anteilen, dann würde ich sagen, das ist ähnlich. Da ist nicht mehr. Das ist nur vielleicht einen Tick anstrengender, weil nicht immer so eindeutig. Ja. Habe ich jetzt die Frage beantwortet oder war das jetzt der Punkt, wo die Antwort an der Frage vorbeiging, Dirk?
Nein, es war ja, ich bin ja immer am Überlegen, welche Fragen kann ich stellen, welche Fragen kann ich nicht stellen? Und ich entsinne mich an eine Aufnahme, das ist noch gar nicht so lange her, da ist mir auch mittendrin eine Frage eingefallen, die habe ich der oder dem Gast gestellt und die musste ich nachher rausschneiden, weil sie unpassend war. Also das war wirklich mal ein Punkt, wo ich wirklich was rausgeschnitten habe, weil die Frage, das ist mir dann im Prinzip, als ich die Frage gestellt habe, ist mir schon eingefallen, was das so gut ist, weiß ich nicht. Und hier fand ich es aber mal gut, weil ich, also ich habe eine gute Antwort erwartet und die gute Antwort heißt ja nicht, ja, du hast recht und genau das ist, also es muss ja nicht richtig und falsch sein. Das ist ja auch so meine Sicht. Es gibt nicht richtig und falsch, es gibt passend und passt nicht. Ja, und das ist auch das, was aus euren Erzählungen heraus spricht. Zum Schluss kommt bei mir immer noch mal die Frage, gibt es noch irgendwo so einen Tipp, den du oder den, in diesem Fall den ihr geben könnt? Eine Art Zusammenfassung, eine Art Ausblick, eine Art Schlusswort, wo ihr sagt, das ist das, was ich gerne in diesem Podcast, in dieser Episode als Schlusswort stehen lassen möchte. Verena, hast du was?
Ja, mir kam gleich direkt ein Gedanke, weil ich das auch in vielen Gesprächen mit Menschen außerhalb unserer Organisation so erlebe, dass die erstmal sehr kritisch sind und wirklich so, ja, aber wie soll das funktionieren? Und deswegen ist, finde ich, so für mich ist so das Wichtigste, einfach mal machen und ausprobieren. Also sich von diesen alten Denkmustern, es muss doch einen Chef geben oder es muss doch eine Person geben, die Verantwortung trägt. Wir haben schon viel über Verantwortung heute gesprochen und ich finde, bei uns ist eben auch ein so ein wichtiger Punkt. Es gibt nicht den einen Verantwortlichen, sondern wir arbeiten in Teams und da ist das Team verantwortlich und wir treffen gemeinsam eine Entscheidung. Und deswegen ist für mich so ein wichtiger Aspekt, ich finde es super, dass wir so viel ausprobieren, dass wir uns aber auch nicht festlegen, dass wir jetzt nicht sagen, das ist jetzt die kollegiale Organisation und die wird jetzt für immer so bleiben, sondern wir sind immer dabei zu gucken, okay, was läuft gerade gut, wo müssen wir nachschärfen, wo braucht es noch mehr Erklärung, wo braucht es noch mehr Leitplanken, was können wir oder müssen wir verändern und wer weiß, was in 5 Jahren ist, keine Ahnung, wie groß wir dann sind, keine Ahnung, ob wir dann die kollegiale Organisation 2.0 haben, die sieht vielleicht wieder anders aus als die, die wir heute haben, deswegen es ist einfach ein sich veränderndes Modell, ein Prozess, in dem wir uns befinden und alle, die Lust haben, das auszuprobieren, würde ich sagen, ja, einfach mal loslegen und sich von diesen alten Hierarchien, Denkmustern irgendwie lösen.
Sehr schön. Dann kommentiere ich das jetzt auch nicht mehr, weil das war auch ein schönes Schlusswort. Und ich würde einfach nur sagen, jetzt kommt mein kleiner Abgesang hier, ne? Denn das war jetzt die 29. Episode und ich freue mich auf deine Fragen, auf dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter der Episode schreiben und den Link findest du auf dem Blog mit den Podcast-Episoden. Mittlerweile transkribiere ich ja auch die Episoden, das heißt auch da kannst du mir einfach ein Feedback geben und vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann, dass wir mit neuen Gästen starten, dass wir vielleicht auch Verena und Ralf nochmal einladen, weil so viele Fragen auf mich einprasseln, dass ich die weitergeben kann. Denn ganz wie der Untertitel verspricht, kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Vielen Dank, Verena. Vielen Dank, Ralf.
Danke auch.
Vielen lieben Dank, Dirk.